ARD.
Ein schöner, großer Ozean läge zwischen ihm und der Ukraine, hat Donald Trump in Davos gesagt. Da sind zwar irgendwo auch noch seine Verbündeten, aber wenn er die nicht gerade vergisst, bedroht und beleidigt der amerikanische Präsident seine Bündnispartner, auch die Deutschen. Putins Krieg und Trumps Erpressung. Wie kann sich Europa behaupten? Das fragen wir heute den Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, mit dem ich bereits am frühen Abend gesprochen habe, den CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, die Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer und den Militärhistoriker Sönke Neitzel. Wie schön, dass Sie da sind, wie schön, dass Sie im Publikum sind und ich begrüße Sie auch zu Hause. Herzlich willkommen. Donald Trump will sich Grönland nicht mehr mit Gewalt einverleiben. Das hat er auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zur Beruhigung aller gesagt. Aber haben will er die Insel in der Arktis ja irgendwie trotzdem. Ein Interview dazu mit dem Verteidigungsminister gleich. Doch zunächst zeigen wir Ihnen, wie dieser bizarre Streit gelöst werden soll.
Ich bitte jetzt nur um ein Stück Eis.
A piece of ice.
Trump bekräftigt diese Woche in Davos seinen Besitzanspruch auf Grönland, doch kurz darauf die Kehrtwende. Auf Truth Social verkündet der US-Präsident, man habe über Eckpunkte eines möglichen Abkommens für Grönland und die Arktis gesprochen. Nach bisherigem Stand könnten folgende Punkte Teil davon werden. Das Verteidigungsabkommen von 1951 könnte neu verhandelt werden. Die USA könnten künftig bei ausländischen Investitionen auf Grönland mitreden, um Einflussnahmen durch China oder Russland zu begrenzen. Und europäische NATO-Staaten könnten ihr sicherheitspolitisches Engagement in der Arktis ausbauen. Trump auf die Frage nach den Besitzansprüchen auf Grönland. Es ist ein langfristiger Deal. Es ist der ultimative langfristige Deal.
Guten Abend, Herr Pistorius.
Guten Abend, Frau Miosga.
Erst einmal die Frage, wie erleichtert sind Sie, dass Trump Grönland nun doch nicht einnehmen will?
Das ist eine gute Frage. Nein, die Woche hat ja gezeigt, wie turbulent die Ereignisse sich gewissermaßen überschlagen. Ja, ich bin nicht erleichtert. Ich habe es eigentlich nie erwartet. Das habe ich vor 10 Tagen auch gesagt. Wir erleben das, was wir seit einem Jahr erleben. Es ist ein Vor und Zurück und zur Seite. Wir müssen die Ruhe bewahren und wir dürfen uns nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und vor allen Dingen müssen wir die Geschlossenheit zeigen, die wir auch in diesem Fall gezeigt haben.
Die Grönländer und die Dänen machen sich ja immer noch Sorgen, trotz dieses künftigen Abkommens, von dem wir nicht wissen, ob es auch so kommt. Haben Sie Informationen aus der NATO, dass die Dänen und die Grönländer sich sicher sein können, dass ihre territoriale Integrität auch in Zukunft unversehrt bleibt?
Welcher Sache kann man sich in dieser Zeit und mit der Administration schon wirklich sicher sein, um ganz offen zu sprechen? Dieses Abkommen, von dem Sie sprechen, ist ja zunächst mal gar kein Abkommen, sondern ein Gespräch gewesen zwischen dem NATO-Generalsekretär und dem amerikanischen Präsidenten ohne Beteiligung Grönlands und Dänemarks. Von daher muss man den Charakter dieser Übereinkunft schon einmal richtig einsortieren. Aber unabhängig davon, Dänen und Grönländer werden sich dazu äußern. Es wird Gespräche geben mit den Amerikanern, das ist auch in Ordnung. Entscheidend ist aber etwas anderes. In diesem Abkommen oder nennen wir es in diesem Gespräch ist verabredet worden, das, was wir seit Monaten propagieren. Ich selber habe vor 2 Jahren mit Kanada, Norwegen und Dänemark eine Sicherheitspartnerschaft für den Nordatlantik abgeschlossen. Das alles geht ja genau in die Richtung, um die es hier im Vordergründigen jedenfalls geht, Sicherheit der Arktis zu erhöhen und dazu gehört Grönland. Wir haben dazu immer unseren Beitrag geleistet und haben keinen Zweifel daran gelassen, auch zuletzt, dass wir bereit sind, unseren Beitrag zu erhöhen als NATO-Partner.
In welcher Form wird die Bundeswehr sich denn künftig daran beteiligen? Die NATO will ihre Präsenz daher ausbauen.
Ja, darüber wird zu reden sein. Wir können zum Beispiel uns beteiligen an der Seefernaufklärung mit unserem P-8 Poseidon. Die erste ist da, weitere werden folgen. Damit haben wir Fähigkeiten, die nicht alle haben. Da können wir von Island aus operieren, zusammen mit den Amerikanern und anderen NATO-Staaten. Wir können mit U-Booten operieren, wir können zur Luft mit Eurofightern patrouillieren. Wir können sehr, sehr viel dort tun, aber wir tun nichts alleine, sondern wir machen alles im Konzert mit der NATO. Auch das war immer der Anspruch, denn Grönland, das muss man noch mal in Erinnerung rufen, all den Wirrungen und Irrungen zum Trotz oder gerade deswegen, Grönland ist als Teil von Dänemark NATO-Gebiet und damit immer Auftrag der NATO-Partner gewesen.
Und deswegen ist auch eine zentrale Frage, hat denn der NATO-Generalsekretär nach seinem Gespräch mit Donald Trump die Bündnispartner gebrieft?
Soweit ich weiß, hat er das über die Regierungschefs gemacht. Wir werden uns in 2 Wochen in Brüssel treffen, bei dem routinemäßigen Treffen der Verteidigungsminister. Aber am Ende sind jetzt erstmal die Grönländer und die Dänen dran, zu sagen, was sie von dem, was bekannt ist, halten und wie sie mit den Amerikanern darüber verhandeln wollen. Ich finde erstmal richtig und gut, was das Ergebnis dieses Gesprächs angeht, dass jetzt allen klar ist, es geht um Sicherheit. Und wenn es darüber hinaus um Rohstoffe geht, dann ist das eine Sache, die bilateral zwischen Dänemark, Grönland einerseits und den USA andererseits besprochen werden muss. Das ist keine Aufgabe der NATO.
Wie viel, Herr Pistorius, haben Sie selbst zum Hochschaukeln dieses Streits beigetragen? Sie haben vergangene Woche gemeinsam mit 7 weiteren europäischen NATO-Staaten Soldaten zu einer Erkundungsmission nach Grönland geschickt. 15 Bundeswehrsoldaten waren dabei. Und Donald Trump scheint diese Mission so verärgert zu haben, dass er exakt diesen Ländern, die Soldaten nach Grönland entsandt haben, mit Strafzöllen gedroht hat. Hat sich das gelohnt?
Also erstens haben wir gar nicht zur Eskalation beigetragen. Ganz im Gegenteil, wir haben durch unsere Aktion mit anderen NATO-Partnern wohlgemerkt zusammen unterstrichen, dass wir uns unserer Verantwortung und unserer Pflicht bewusst sind, auch für die Sicherheit der Arktis einzutreten. Und dass Trump die Zölle, die sogenannten Zölle, Strafzölle
Sie sehen kein, zurückgenommen hat. Ich bin etwas überrascht. Sie sehen keinen Zusammenhang zwischen der Erkundungsmission und der Ankündigung der Strafzölle?
Nein, wir haben überhaupt nichts, provozieren wollen. Das war nie die Absicht. Wir haben das in die NATO hinein kommuniziert. In der NATO wussten alle Bescheid. Das war abgestimmt unter den NATO-Partnern. Dass die Strafzölle, die Androhungen derselben dann zurückgenommen worden sind vom amerikanischen Präsidenten, zeigt ja, dass es offenbar ein Missverständnis in Washington gegeben hat. Wie das zustande gekommen sein mag, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Wir haben immer unterstrichen, dass es uns um die Sicherheit der Arktis und Grönlands geht, um nichts anderes.
Und es war natürlich nebenbei erwähnt eine willkommene Solidaritätsbekundung für die Dänen, oder? Haben Sie diese symbolische Wirkung nicht im Kopf gehabt?
Es ging nicht um symbolische Wirkung gegen irgendjemanden. Es ging darum zu zeigen, die NATO trägt Verantwortung auf Grönland. Und das haben wir getan.
Herr Pistorius, in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum hat Donald Trump diese Woche die Verlässlichkeit der NATO in Zweifel gezogen. Und er hat behauptet, die Verbündeten hätten im Afghanistan-NATO-Einsatz zu Beginn der 2000er Jahre sich, ich zitiere, immer etwas abseits der Frontlinie aufgehalten. Das sagt Donald Trump, obwohl er eigentlich wissen müsste, dass viele alliierte Soldaten gefallen sind. Und inzwischen hat er so ein bisschen nachgeschoben, die Briten, die britischen Kämpfer, das sind ganz großartige Kämpfer. Aber macht das wieder gut, dass er im Prinzip alle gefallenen Soldaten verunglimpft hat, auch die Bundeswehrsoldaten?
Ach, wissen Sie, ich habe mich dazu sehr klar geäußert, gestern schon und andere auch. Und ich finde, damit sollte man es bewenden lassen. Denn ganz ehrlich, wenn wir jede Äußerung, die täglich über verschiedene soziale Medien oder auch Pressekonferenzen kommt, kommentieren würden, hätten wir viel zu tun und keine Zeit mehr, uns um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Ich habe das sehr klar zurückgewiesen und ich will es auch noch mal anders formulieren. Ich habe großen Respekt vor der Leistung der amerikanischen Nation und des Bündnispartners, die USA für uns 70 Jahre war. Aber Respekt ist eine Sache, die gegenseitig erbracht werden muss. Respekt muss man sich erarbeiten, muss man sich verdienen. Und so über die Gefallenen der Verbündeten zu reden, ist einfach unanständig und respektlos. Und das haben wir alle gemeinsam zum Ausdruck gebracht. Und im Übrigen darf man daran erinnern, das war bislang der erste und einzige Bündnisfall der NATO, der ausgerufen worden ist, damals von den Vereinigten Staaten nach 9/11. Alle standen an der Seite der USA. Heute etwas anderes zu behaupten, ist schlicht nicht wahr.
Ist nicht das Mindeste, was jetzt passieren muss, ist, dass der US-Präsident sich bei den Angehörigen dieser gefallenen Soldaten entschuldigen muss?
Ja, natürlich wäre das. Das wäre ein Zeichen von Anstand und Respekt und auch von Einsicht. Aber wir wissen alle, wie der amerikanische Präsident funktioniert. Wir können uns jetzt lange daran aufhalten. Wir haben unsererseits Großbritannien, Dänemark, Deutschland, alle anderen. Wir haben damals unsere Pflicht getan und haben heute sehr klar reagiert und gesagt, was wir davon halten. Und uns vor unsere Soldaten, vor unsere Streitkräfte und Entschuldigung, und insbesondere vor die Angehörigen der gefallenen Soldatinnen und Soldaten gestellt, in aller Deutlichkeit. Und da gibt es auch nichts zurückzunehmen.
Werden Sie darüber mit Ihrem Kollegen Pete Hegseth sprechen?
Sobald ich ihn sehe, selbstverständlich.
Der ukrainische Präsident hat in Davos auch gesprochen und er hat dort ziemlich deutlich formuliert, dass wir uns auf Amerika nicht mehr werden verlassen können. Und er hat in einer, wie ich finde, sehr verzweifelten Rede an die Europäer ermahnt, endlich erwachsen zu werden. Wir gucken uns ein paar Ausschnitte an.
Just last year.
Erst letztes Jahr habe ich hier in Davos meine Rede mit den Worten beendet, dass Europa wissen muss, wie es sich verteidigen kann. Ein Jahr ist vergangen und nichts hat sich geändert. Europa braucht vereinte Streitkräfte, Streitkräfte, die Europa wirklich verteidigen können. Heute verlässt sich Europa nur auf den Glauben, dass die NATO einspringen wird. Aber niemand hat jemals das Bündnis wirklich in Aktion gesehen. Wenn also Putin beschließt, Litauen zu erobern oder Polen anzugreifen, wer wird dann antworten? Wer? Derzeit existiert die NATO dank dieses Glaubens, dem Glauben, dass die USA handeln würden, dass sie nicht tatenlos zusehen würden, sondern helfen. Aber was, wenn sie es nicht tun?
Was, wenn sie es nicht tun, Herr Pistorius? Dann stehen wir blank da.
Nein, wir stehen nicht blank da. Also erstens ist es eine hypothetische Frage. Wer sich die National Defense Strategy der Amerikaner durchliest, die am Wochenende rausgekommen ist, dann gibt es dort einige sehr relevante Feststellungen. Die erste ist, die NATO, die USA will auch und wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der NATO spielen. Es gibt keine Distanzierung zur nuklearen Verantwortung. Es gibt keine Ankündigung großräumigen Abzugs amerikanischer Streitkräfte aus den europäischen Partnerstaaten. Von daher ist das alles rein hypothetisch. Wir müssen unterscheiden zwischen der Sprache und dem, was getan wird. Die Strategie von Donald Trump und seiner Administration ist immer wieder auch Politik zu machen mit Verunsicherung und auch mit Angst. Und Angst ist ein ganz schlechter Berater und führt zu falschen Entscheidungen. Angst manipuliert. Und deswegen bin ich immer eher dafür zu sagen, wir müssen aus der besten Perspektive heraus positive Entscheidungen, richtige Entscheidungen treffen und nicht aus Angst vor etwas die falschen. Und der Präsident Zelensky, da spricht die Verzweiflung eines Präsidenten, der einem Land vorsteht, das wirklich in höchster Not ist. Und ich teile seine Einschätzung, dass Europäer mehr noch tun könnten für die Unterstützung der Ukraine. Aber den Schuh muss sich Deutschland jetzt nicht als erstes anziehen. Aber daneben zu sagen, wir seien nicht in der Lage, uns zu verteidigen, konventionell sind wir es und wir werden immer besser. Und wir haben nach wie vor ein nicht aufgekündigtes Bündnis mit den Amerikanern. Von daher bin ich da deutlich optimistischer, sowohl dass wir reagieren werden, als auch dass wir es könnten. Und die hypothetische Frage, was wäre besser mit einem europäischen Verteidigungsbündnis, obwohl wir die NATO haben, die kann sich jeder selbst beantworten, angesichts der Rolle, die einige Mitgliedstaaten in der Europäischen Union gerade spielen. Von daher sollten wir nach vorne schauen. Wir sollten das tun, was wir schon vor 10 Jahren hätten beginnen müssen, nämlich mehr in Verteidigung zu investieren, die Strukturen zu verändern. Das, was wir jetzt vor 3 Jahren begonnen haben, da haben wir viel Zeit verloren und die gilt es jetzt aufzuholen.
Der Oberbefehlshaber der Führungsmacht der NATO heißt Donald Trump und deswegen will ich noch mal fragen, wie sehr können Sie einem Mann vertrauen, der nicht nur gefallene Soldaten verunglimpft, der auch noch vergisst, dass wir ihm auch schon mal beigestanden haben, sondern der auch noch, wie jetzt in Davos geschehen, auf offener Bühne befreundete Staatschefs nachäfft und aus der Konversation mit Emmanuel Macron einfach irgendwas herausposaunt. Können Sie dem vertrauen?
Das weiß ich nicht, das müssen wir sehen. Wir können uns nicht auf nichts mehr so verlassen, wie wir es die letzten 70 Jahre tun konnten. Das ist einfach die Realität, vor der wir stehen. Das hat der kanadische Premierminister sehr deutlich gemacht in Davos und auch der Bundeskanzler. Es ist ein Epochenbruch, die Dinge verändern sich, darauf müssen wir uns einstellen. Es hilft jetzt nichts, auf einen amerikanischen Präsidenten einzugehen, für den Respekt vor anderen eben nicht die oberste Priorität hat, wie wir unschwer erkennen können. Und deswegen sollten wir auf uns schauen als Europäer und alles andere sollten wir kommentieren. Ja, dann, wenn nötig, so wie im Fall Afghanistans und gelegentlich bei allen anderen Aussagen auch mal einfach weghören, weil es nicht die Zeit und die Mühe wert ist, das alles zu kommentieren. Die Taten zählen, die Defense Strategy zählt, die Absichten, die wir sehen und die Maßnahmen zählen, aber nicht die Worte, die über Social Truth verbreitet werden.
Na, wir sind eben auch noch eine ganze Weile sicherheitspolitisch abhängig von den Amerikanern. Als wir das letzte Mal vor einem Jahr in dieser Sendung zusammen sprachen, Herr Pistorius, da haben Sie noch mal beteuert, Deutschland müsse bis 2029 kriegstüchtig sein. Schaffen wir das noch? Das sind 3 Jahre.
Wir sind auf exzellentem Weg. Wir haben die Beschaffung dramatisch hochgefahren. Die Aufwuchszahlen der Bundeswehr sind auch erfreulich, wenn auch noch nicht ausreichend. Aber wir haben ja gerade erst begonnen. Ich bin nach wie vor optimistisch. Und 29 ist halt ein Zeitpunkt, den wir selber gesetzt haben, auf der Grundlage der Einschätzung von Experten, die sagen, das ist der Zeitpunkt, zu dem Russland in der Lage sein könnte, einen Angriff auf NATO-Gebiet durchzuführen, was nicht heißt, dass es passiert. Aber das heißt für uns, das ist die Ziellinie, die wir erreichen wollen. Und gemeinsam mit den anderen NATO-Partnern sind wir da auf gutem Wege.
Auf welcher Wegmarke stehen wir denn gerade?
Das kann man nicht quantifizieren. Wie gesagt, wir haben Aufwuchszahlen bei der Bundeswehr, beim Freiwilligen Wehrdienst, bei den Zeitsoldaten. Die Beschaffung fährt hoch. Die Industrie ist jetzt dabei, die Aufträge abzuarbeiten. Und da erwarten wir natürlich Tempo, weil wir das Material brauchen. Aber gleichzeitig wissen wir auch, wir können nicht zaubern. Die Dinge werden sich nicht über Nacht verändern können, wenn man nach 30 Jahren diese Geschichte aufholen muss. Aber wir sind dabei und wir sind sehr erfolgreich dabei.
Danke Ihnen, Herr Pistorius.
Sehr gerne, Frau Mioska.
Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Herr Röttgen, Sie kommen gerade aus Washington. Teilen Sie den Optimismus des Ministers, dass die USA in der NATO bleiben und fest an unserer Seite?
Also, ich sage es in meinen eigenen Worten. Ich hab viele Gespräche geführt, vor allen Dingen im Kongress, nur mit republikanischen Kongressabgeordneten. Das hat sich so ergeben. Und die sagen alle, 85% des Kongresses steht ganz eindeutig zur NATO und will das auch so weiter betreiben. Von denen, mit denen ich gesprochen habe, hat keiner gesagt, republikanische Kongressabgeordnete, wir halten die Außenpolitik, die Trump macht, für die richtige. Oder sagen, die NATO braucht oder Amerika braucht Grönland. Sondern es gibt in unterschiedlichen Schattierungen, aber bei allen Kritik und keiner, wie gesagt, sagt, so wie der das macht, würde ich das, wenn ich Präsident wäre, auch machen. Das heißt, es gibt nicht nur Trump. Ich glaube aber auch, dass Trump nicht die NATO aufgeben will. Die strategischen Fähigkeiten, die sie zur Verfügung stellen, ist der nukleare Schutzschirm, die Satellitenaufklärung und so weiter, ist nie in Frage gestellt worden. Also ich, im Ergebnis sage ich, ja, es gibt das, was, wie sich Trump verhält, aus seiner eigenen Fokussierung auf das eigene Ego größer zu sein. Grönland ist aus meiner Sicht die Ambition, nicht nur America wieder great again zu machen, sondern größer als je zuvor. Aber er stellt nicht das System in Frage. Er erzeugt eine Vertrauenskrise. Ist das noch glaubwürdig? Aber auch meine Einschätzung ist, dass Amerika zur NATO steht. Aber es wird anders sein. Wir müssen mehr für die konventionelle Verteidigung tun. Wir müssen selber mehr einbringen. Aber die USA stehen dazu. Dass mal überhaupt die Frage gestellt wird, ist das, was er erzeugt hat. Aber im Ergebnis, das politische System Amerikas steht dazu.
Machen Sie sich auch keine Sorgen?
Also ich würde es kritischer sehen. Natürlich kann der amerikanische Präsident die NATO nicht irgendwie verlassen, auflösen. Dafür braucht er den Kongress. Und im Kongress würde ich es auch wie Herr Röttgen wahrnehmen. Ich würde aber den Kongress unterscheiden von der Trump-Administration. Und nach meiner Lesart gibt Trump auf Allianzen relativ wenig. Und er hat die nicht abgezogen. Aber die Frage ist, ist er wirklich bereit, darauf basiert alles, für Europa zu kämpfen? Und das sehe ich überhaupt nicht. Und das ist letztlich eine Entscheidung des amerikanischen Präsidenten. Also die NATO wird bestehen bleiben, das glaube ich auch. Aber die Frage, mit welchem Geist wird sie gefüllt? Und da ist Herr Grönland noch mal interessant. Er hat einem NATO-Mitglied mit militärischer Gewalt gedroht. Dazu ist es jetzt nicht gekommen. Aber das ist natürlich eine tiefe Vertrauenskrise. Und dass man das jetzt auch, wie Herr Pistorius das gemacht hat in Ihrem Gespräch, auch ein bisschen runterdimmt, würde ich wahrscheinlich auch machen als Verteidigungsminister. Aber das sind wirklich Schockwellen. Und ich glaube, was die Europäer endlich mal verstehen müssen, dass wir uns auf eine NATO letztlich ohne diese amerikanische Beistandsgarantie einstellen müssen. Zumindest ohne eine, mit der wir wirklich sicher rechnen können, weil who knows, was passiert. Mhm. Und was wir hören seit 2014, sind immer wieder Reden, wir Europäer müssen selbstständiger werden. Aber es passiert viel zu wenig. Und die ganz großen Fragen gehen wir nicht an. Ne? Also was ist mit einer nuklearen Bewaffnung Europas und so weiter und so weiter.
Wollen wir noch besprechen, wohin ich jetzt als erstes möchte, ist in die Ukraine zu schauen. Denn aus Putins Krieg lernen wir, dass wir uns in Europa schon längst hätten besser aufstellen müssen. Zurzeit kann die Zukunft dieses Landes nur von den Amerikanern abhängen. Und deshalb sitzen die Amerikaner in diesen Tagen auch, Frau Schwarzer, gemeinsam mit Ukrainern und Russen, und zwar das erste Mal seit den Istanbuler Verhandlungen 2022 in Abu Dhabi wieder zusammen. Bislang ohne nennenswerte Ergebnisse. Aber ist das erstmal ein Wert an sich, dass diese drei Gruppen zusammenreden?
Das ist aus meiner Sicht definitiv ein Wert an sich. Aber wir wissen eben, solange Putin nicht von seinen Kriegszielen abweicht, werden diese Verhandlungen vermutlich keine Erfolge haben. Und was jetzt passiert ist, es gab diese ersten Verhandlungen. Es war gut, dass die Ukrainer mit am Tisch saßen. Aus Sicht der Ukraine und aus Sicht der Europäer insgesamt war ja das größte Problem, dass Donald Trump direkt mit Wladimir Putin gesprochen hat und die Europäer keine Rolle gespielt haben. Jetzt ist zumindest die Ukraine dabei. Noch besser wäre es, wenn bei einer Verhandlung auch die Europäer mit am Tisch sitzen würden, denn die Europäer übernehmen ja Schritt für Schritt mehr Verantwortung für die Ukraine. Mhm. Aus meiner Sicht war es im Dezember, als das 90 Milliarden Unterstützungspaket auf den Weg gebracht wurde, wirklich ein Moment, wo die Europäer gezeigt haben, wir haben verstanden. Die Amerikaner haben es deutlich gesagt, sie wollen die Ukraine nicht mehr in dieser Art finanzieren, und die Europäer sind eingesprungen und haben gesagt, wir müssen das zumindest mal für 2 Jahre sicherstellen, dass wir unterstützen können, und das ist geschehen. Jetzt bei den Verhandlungen ist erstmal, so wie es scheint, nicht wirklich was herausgekommen. Aber das Gute ist, dass in einer Woche wohl wieder ein Treffen stattfinden soll. Das heißt, es gibt ein bisschen Hoffnung, aber ich bin sehr skeptisch, was die Bereitschaft von Wladimir Putin überhaupt anbelangt.
Würde ich gleich weitergeben an Herrn Neitzel. Bislang hat Putin jedes Interesse vermissen lassen, diesen Krieg zu beenden. Gibt es erste Anzeichen für Sie, wenn Sie optimistisch drauf schauen, dass sich das ändern könnte?
Ich weiß nicht. Also ich sehe diese Anzeichen wirklich nicht. Sondern ich sehe, dass Putin das benutzt, diese Verhandlungen, auch um einen Draht zu Trump zu entwickeln, einen Deal zu bekommen. Und ich sehe überhaupt gar kein Anzeichen, also gar keines, das darauf schließen lassen könnte, dass Putin die Wahrnehmung hat, er muss den Krieg beenden. Also es kann ja nur einen Waffenstillstand geben, wenn es eine Logik gibt, dass Putin sagt, ich erreiche mit einem Waffenstillstand mehr, als wenn ich den Krieg weiterführe. Und wenn wir jetzt sehen, dass er ja während der Verhandlungen massive Luftangriffe fliegt, dass er weiter den Druck aufrechterhält im tiefsten Winter. Also meine Wahrnehmung ist, dass Putin glaubt, dass er diesen Abnutzungskrieg gewinnt. Das ist seine Wahrnehmung. Und wir wissen aus der Militärgeschichte, dass wir dann einen Waffenstillstand haben im Krieg Iran-Irak 1988, wenn beide Seiten sagten, nein, die Weiterführung des Krieges bringt uns nichts mehr. Und das sehe ich bei Putin überhaupt nicht.
Dann wollen wir an dieser Stelle einmal schauen, wie man in der Ukraine auf diese Gespräche schaut, und schalten zu unserem Studioleiter in Kiew, Vassili Golod. Vassili, schön, dass du für uns Zeit hast. Präsident Selenskyj hat die Gespräche ja zunächst als konstruktiv bezeichnet. Was hörst du aus der ukrainischen Delegation, wie das in Abu Dhabi läuft?
Ich hatte Gelegenheit, sehr ausführlich mit einem Mitglied der ukrainischen Delegation zu telefonieren, und er sagte mir, das waren gute Gespräche. Sie waren sachlich, sie waren konstruktiv. Die Tatsache, dass man in dieser Konstellation mit den USA am Tisch miteinander spricht, ist gut. Und er war auch schon dabei in Istanbul bei den Verhandlungen, und er sagt eben, es gibt einen qualitativen Unterschied. In Istanbul wurde den Ukrainern von russischer Seite aggressiv gedroht. Es war überhaupt nicht konstruktiv, und jetzt ist die russische Delegation bestehend aus Militärs, aus Geheimdienstlern. Das seien alles Menschen, die wissen, wie es in diesem Krieg aussieht, die genau auch um die russischen Schwächen wissen. Und in dieser Konstellation könnte man sehr sachlich miteinander sprechen. Es ging zum Beispiel um Details, also wie agiert man, wenn es eine Waffenruhe geben sollte, wenn doch eine Seite schießt, also technische Fragen. Und da muss man aber deutlich sagen, da kann noch so viel über technische Fragen gesprochen werden. Das haben wir heute auch einige Beobachter hier in der Ukraine gesagt, am Ende entscheidet Machthaber Wladimir Putin darüber, ob das alles Aussicht auf Erfolg hat oder nicht. Und da ist man hier in der Ukraine skeptisch, denn wir sehen, Russland greift weiter massiv an, entlang der Front, aber eben auch aus der Luft. Und die Zeichen stehen eher weiter auf Krieg als auf Frieden.
Und weil er massiv die Energieinfrastruktur angreift, fällt überall im Land immer wieder Heizung und Strom aus. Wie kann man in diesem eiskalten Winter mit zweistelligen Minusgraden das überleben? Wie ist die Lage gerade bei euch in Kiew?
Es ist ja nicht der erste Winter, den ich auch hier in der Ukraine erlebe, aber es ist mit Abstand der schwerste, auch weil er der kälteste ist und die Lage ist einfach, ich kann es nicht anders beschreiben, menschenunwürdig. Die Nächte sind dominiert von massiven Angriffen aus der Luft. Russland greift ukrainische Städte, auch die Hauptstadt Kiew, kombiniert an mit verschiedenen Raketen, mit Drohnen. Die Menschen sitzen ohnehin schon im Dunkeln, frieren und müssen diese Angriffe über sich ergehen lassen, suchen Zuflucht in Metrostationen, in Tiefgaragen, in Kellern unter ihren Häusern. Es gibt notdürftige Zelte, wo Menschen sich etwas aufwärmen können mit Tee, wo sie ihre elektronischen Geräte aufladen können. Denn das alles haben sie zu Hause nicht, haben hunderttausende Menschen zu Hause nicht. Es fehlt an Strom. Jetzt gerade in Kiew die aktuelle Zahl, 800.000 Menschen mindestens sollen keinen Strom haben. Die Strom haben, haben ihn über 20 Stunden am Tag nicht. Also das kann man auch nicht sonderlich als normal zählen. Und wir waren in Wohnungen bei Menschen, die haben uns das Thermometer gezeigt, 7 Grad Celsius oder sogar noch darunter. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, es gibt Menschen, die leben im 25. Stock, ältere Menschen, die sind gefangen in ihrer Wohnung, die sind zum Teil auf Beatmungsgeräte angewiesen, die Strom brauchen. Also es sind wirklich, wirklich extreme Bedingungen, Bedingungen, auf die die Menschen gar nicht vorbereitet sein können. Und die Reparaturteams kommen da gar nicht hinterher, denn sie reparieren gerade. Ein paar Haushalte bekommen Wärme und dann greift Russland wie an diesem Wochenende wieder an. Also es bleibt an der Grenze zu einer humanitären Katastrophe.
Vielleicht hat es was damit zu tun, noch eine kurze letzte Frage, Vassili, dass wir diese Woche in Davos einen sehr verzweifelten Präsident Selenskyj erlebt haben, der den Europäern massive Versäumnisse vorgeworfen hat. Spricht er den Ukrainern aus der Seele? Stehen die da hinter ihm?
Die Rede war absolut scharf, aber es ist genau der Kontext. Selenskyj fährt in einer Zeit einer humanitären Krise nach Davos. Es war ja gar nicht klar, ob er überhaupt fährt und tritt dort auf. Wenn er dort eine 0815-Rede gehalten hätte, dann hätten die Menschen, die hier sind, frierend sehr, sehr viele Fragen an ihren Präsidenten gestellt, ob er denn in einer Parallelwelt lebe. Denn die Dankbarkeit, die spüren wir hier mit Blick auf Europa. Die Dankbarkeit, dass Europa die Ukraine unterstützt, die ist groß, sowohl bei Selenskyj als auch bei den Menschen, mit denen wir sprechen, aber sie sehen, dass sie 4 Jahre nach Beginn der Vollinvasion frierend im Dunkeln sitzen, dass es Russland gelingt, immer mehr Raketen, immer mehr Drohnen zu produzieren. Das Versprechen, wie das von Bundeskanzler Friedrich Merz bei Angriffen gegen die Zivilbevölkerung, den Taurus-Marschflugkörper zu liefern, nicht eingehalten werden. Also sie sehen, dass die Unterstützung da ist, aber sie sehen auch, dass die Unterstützung nicht da ist. Und insofern war die Rede durchaus etwas, was vielen Menschen hier aus der Seele gesprochen hat und alle hier wünschen sich, dass es gelingt, ein starkes Europa zu haben, ein Europa, das auch unabhängig von den USA die eigene Sicherheit gewährleisten kann. Aber auch das ist etwas, was Selenskyj ja betont, das sei derzeit nicht in Reichweite.
Danke, Vassili, für deine Schilderung und dafür, dass du dich für uns in die Eiseskälte gestellt hast. Vielen Dank nach Kiew. Ja, Herr Röttgen, können Sie verstehen, hat Selenskyj nicht recht, wenn er den Europäern vorwirft, dass sie nicht genug getan haben?
Ja, also erstens ist das ja auch meine Kritik in der Vergangenheit gewesen. Das stimmt, und zu wenig und zu spät. Und ich verstehe auch die Verzweiflung angesichts der Schilderung, die wir gerade wieder gehört haben. Und ich verstehe auch, dass diese Rede sich ja auch an seine Landsleute richten musste. Das war, glaube ich, vielleicht sogar das wichtigste Auditorium, Publikum dieser Rede. Und gleichzeitig glaube ich, dass eine Verzweiflungsrede, dass er mit der Verzweiflungsrede politisch nicht gut beraten war. Und dass er auch mit einer Rede, die an die Europäer Wünsche adressiert, ihr müsst eine gemeinsame Armee haben, die wir eben nicht haben, dass das und auch die Europäer auch hart kritisiert, das war, glaube ich, politisch keine kluge Rede, denn die Europäer haben vor ziemlich genau, Daniela Schwarz hat es eben gesagt, einem Monat Schulden von 90 Milliarden Euro für die Ukraine beschlossen. Der amerikanische Präsident finanziert so gut wie gar nichts mehr, auch der Kongress nicht. Ein paar hundert Millionen sind jetzt beschlossen worden. Also es sind die Europäer, die aus Solidarität, aber auch aus eigenem Interesse die Ukraine unterstützen, politisch, militärisch, diplomatisch, in allen Richtungen. Ein zweistelliger Milliardenbetrag in diesem Bundeshaushalt, der in Deutschland vorgesehen ist. Also wir sind die Unterstützer. Und darum kann ich das verstehen, sehr verständlich. Aber es war politisch keine kluge Rede, das muss ich sagen.
Geben Sie ihm recht?
Das würde ich schon auch so sehen. Also es bringt auch nichts, auf die Europäer einzuschlagen, weil man, also er wird am nächsten Weltwirtschaftsgipfel dieselbe Rede halten können. Wir werden in den großen Strukturfragen in Europa leider nicht vorankommen. Da hat natürlich Selenskyj einen Punkt. Trotzdem ändern wir es nicht und wir müssen in der Lage leben. Aber der Punkt ist schon, und für mich ist das die große Frage, wie reagiert eigentlich Europa strukturell auf diese Herausforderung Putin-Trump? Wenn wir die Rede jetzt oder Ihr Interview mit Herrn Pistorius hören, ist ja alles eigentlich doch ganz gut und es geht voran und so, sage ich jetzt mal. Aber das Grundproblem ist, dass wir in Deutschland an die Strukturfragen nicht rangehen, auch nicht in der Bundeswehr, und in Europa das nicht tun. Und die Frage, die ich mir schon als Wissenschaftler stelle, können wir es einfach nicht? Ich habe mit Wolfgang Schäuble mal darüber geredet und er sagte mal, Herr Neitzel, Europa muss ja. Und dann sage ich, aber Herr Präsident, die müssen tun die gar nichts. Und wir sehen so viel nationale Egoismen. Und wir sehen diese Blockade in Europa. Und ich frage, insofern ist vielleicht auch an dieser Aufregung mit Grönland was Gutes, dass die Europäer diesen Druck spüren. Weil unter Druck verändert man sich vielleicht nicht. Also bei der Frage der Rüstungsintegration und bei den ganzen großen strategischen Fragen kommen wir nicht wirklich voran in Europa. Und das spürt Selenskyj natürlich und das drückt dann natürlich mit dieser Rede auch aus.
Und gleichzeitig setzt dieser Druck auch natürlich ganz viel in Bewegung in der Europäischen Union. Sie haben es angedeutet, dass die dann bei den Strafzöllen auch stehen. Also hat das nicht auch was Gutes?
Also ich fand, in der vergangenen Woche hat Europa sich sehr gut dargestellt und hat vorbereitet gehabt seine Antwort, wenn Donald Trump an seinen Strafzöllen festgehalten hätte, um sehr klar zu sagen, hier gibt es rote Linien und die werden nicht überschritten. Und dabei ging es ja nicht um einen Handelsstreit, sondern es ging um die Souveränität eines Territoriums, eines Landes der Europäischen Union. Das ist also essentiell klar von den Europäern formuliert worden, soweit und nicht über diese Grenze hinweg. Und das hat offensichtlich in den USA Wirkung gezeigt. Mhm. Und zu Selenskyjs Rede, er hat ganz große Themen aufgemacht. Er hat gesagt, ihr müsst euch verteidigen können, ihr müsst euch integrieren, ihr müsst eine Armee haben. Das sind Themen, die stehen im Moment absolut nicht auf der europäischen Agenda. Es ist nicht die Zeit, wo wir Verträge reformieren können und große Integrationsschritte leisten werden. Das passiert nicht. Aber auf den Ebenen darunter passiert sehr viel. Und das ist aus meiner Sicht das, was wir gerade erleben. Die Europäer haben sehr wohl verstanden, sie müssen sich viel mehr um sich selber kümmern. Sie haben verstanden, sie müssen die Ukraine aus ganz eigenem Interesse und für die Menschen in der Ukraine unterstützen. Und sie müssen vor allem sich im Inneren stärken. Wir sprechen jetzt hier vor allem über den Konflikt, Russlands Angriff auf die Ukraine und den Krieg. Aber was Europa erstmal leisten muss, ist sich im Inneren stärken, auch an ganz anderen Fronten. Sonst sind wir nicht verteidigungsfähig. Wir müssen uns gesellschaftlich stärken, weil wir werden hybrid angegriffen in unseren Demokratien. Wir müssen unsere Wirtschaft voranbringen. Wir müssen technologisch sehr viel stärker investieren und vorankommen. Und das ist ein Gesamtpaket. Und ich bin da, ich sehe das Risiko. Ich sehe den Druck auf Europa. Ich sehe die Gefahr. Aber ich sehe auch, dass wir im Moment den Moment der Wahrheit erlebt haben. Und dass viele Menschen an ganz verschiedenen Stellen daran arbeiten, dass wir vorankommen. Ist das jetzt schon genug? Nein. Aber ich denke, die Richtung ist jetzt viel besser als noch vor wenigen Wochen.
Und das ist der wahre Moment, den Sie meinen, ist der, der in Davos stattgefunden hat?
Das war einer davon. Aha. Aber eben auch der Rückzug der Amerikaner aus der Unterstützung der Ukraine. Mhm. Sonst wäre das Paket im Dezember nicht auf den Weg gekommen. Und es gab viele Momente. Aber Davos war ein ganz großer, wo man auch spüren konnte regelrecht, dass viele von den Entscheidern aus der Wirtschaft und auch aus der Politik einfach genug haben. Es ist ja nicht nur die Frage, wie kümmern wir uns um unsere Sicherheit, sondern jetzt auch in den Worten von Herrn Pistorius wurde ja sehr deutlich, man möchte sich vieles nicht mehr gefallen lassen. Und das gehört mit dazu, dass Europa sich stark aufstellt, weil wir für andere Werte, für ein anderes System, für einen anderen Umgang miteinander stehen. Und das müssen wir zeigen.
Ja, wir haben nicht nur Präsident Selenskyj gehört, der den Europäern eben sehr erschüttert und verzweifelt zu mehr Eigeninitiative aufgerufen hat, sondern es gab auch eine Rede des kanadischen Premiers, die für sehr viel Aufsehen erregt hat, weil der in einer ehrlichen und furchtlosen Weise den Europäern die Leviten gelesen hat.
It seems that every day
es scheint, als würden wir täglich daran erinnert, dass wir in einer Ära der Rivalität der Großmächte leben. dass die regelbasierte Ordnung verblasst, dass die Starken tun können, was sie wollen, und die Schwachen darunter leiden müssen. Die Mittelmächte müssen gemeinsam handeln, denn wenn wir nicht am Tisch sitzen, stehen wir auf der Speisekarte. Wir wissen, dass die alte Ordnung nicht zurückkehrt. Wir sollten ihr nicht nachtrauern. Nostalgie ist keine Strategie. Aber wir glauben, dass wir aus dem Bruch etwas Größeres, Besseres, Stärkeres, Gerechteres bauen können.
Frau Schwarzer, Sie waren in Davos. Wie kam diese Rede dort an? Wir konnten ja hoch und runter darüber lesen.
Sie wurde sehr bejubelt, also erstmal im Raum, aber dann auch innerlich von vielen Menschen. Und ich habe einige Teilnehmende sagen hören, das ist eigentlich die europäische Führungskraft, die wir brauchen. Nun ist er leider Kanadier und nicht Europäer. Aber was Premierminister Carney gemacht hat, ist ja sehr deutlich gesagt, zu sagen, erstmal, die Welt hat sich wirklich verändert. Wir können nicht zurück zu dem, wo wir mal waren. Aber wenn wir jetzt nach vorne gehen, wollen wir das auf unsere Art und Weise machen. Er hat die USA und Donald Trump nicht erwähnt, aber er hat das Gegenmodell erworfen. Er hat gesagt, wie wir in Verantwortung und Kooperation und in Partnerschaft mit anderen Staaten unsere eigene Zukunft gestalten können. Und das war aus meiner Sicht deshalb so wichtig, weil für diesen Moment der Blick von Trump mal abgewendet wurde. Und nach vorne formuliert wurde, was man tun kann. Und für Europäer war das wirklich eine Rede, die, muss ich ehrlich sagen, hätte ich lieber von einer europäischen Führungsperson gehört. Aber Carney ist ein enger Verbündeter der Europäer und erlebt gerade sehr viele Dinge, die wir auch erleben. Gerade jetzt die letzten Zolldrohungen von Donald Trump gehen noch mal über das hinaus, was Europa erlebt. Und die Zusammenarbeit zwischen Kanada und Europa ist enger geworden, über die Frage der Ukraine, aber auch in Wirtschaftsfragen. Und ich glaube, wir haben da etwas erlebt, was wir genau jetzt brauchen, nämlich eine starke Formulierung, eine wertbezogene Formulierung einer Vision, wie wir nach vorne kommen.
Hätte ein Europäer diese Rede halten müssen?
Also ich gehöre zu, ich habe das auch so mitbekommen, die Begeisterung. Ich muss sagen, ich finde den übrigens auch toll und so weiter. Und auch
um das zu sagen. So,
ja, alles gut. Nur ich muss eine Sache muss ich wirklich sagen, die hat mir gefehlt, und zwar die entscheidende. Er war in der Schlussfolgerung, also es kann etwas Großes entstehen aus dem.
Was denn? Was denn?
So, und das sollen aber jetzt andere beantworten. Es ist eben etwas komplizierter. Wir haben ja keinen Mangel an Beschreibungen. Und ich finde, er hat es rhetorisch exzellent beschrieben, wirkungsvoll beschrieben. Aber das, was er gesagt hat, jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, war uns auch schon vorher klar. Das ist auch nicht das Problem. Kanada ist übrigens auch in einer anderen Lage, als wir es sind. Kanada ist einerseits von Trump viel aggressiver angegriffen worden. Der fing ja nicht mit Grönland an, war auch schon ganz am Anfang dabei. Sondern Kanada ist der 51. Bundesstaat. Er will eben so ganz massiv, er ist ganz massiv und direkt mit Zöllen bedroht worden und auch belegt worden. USA ist der größte Handelspartner für Kanada. Und andererseits ist aber natürlich die Sicherheitslage in Kanada eine völlig andere. Wir sind nicht bedroht, das ist kein Krieg. Bei uns ist das, wir müssen die beiden Themen, Zelensky, was wir gerade besprochen haben, und Carney, müssen wir zusammenbringen. Wir haben in Europa Krieg. Und wir brauchen die NATO. Wir haben die NATO.
Und darum umso wichtiger.
Brauchen wir eine. Wir müssen mit den Realitäten leben. Wir müssen sie gleichzeitig verändern, indem wir selber aktiver werden. Der Teil viel, viel mehr Tempo. Wir müssen gestalten. Aber die Gestaltungsidee, um das mal abzuschließen, die war in dieser Rede nicht drin. Und die brauchen wir. Und die sollte der europäische Politiker halten.
Die Gestaltungsidee ist, dass viele Mittelmächte sich zusammenschließen. So haben wir ihn verstanden. So stark als Block dazustehen, dass die großen Mächte uns ebenso ebenbürtig und respektvoll ansehen. Ist das realistisch? Welche Länder könnten dazugehören?
Naja, also wenn wir die Europäer und die Kanadier zusammennehmen, sind sie natürlich ein Block, der eine gewaltige Wirtschaftskraft hat und noch eine militärische Macht. Das Problem ist, dass wir seit den 60er Jahren die Welt in zwei Nuklearblöcke aufgeteilt haben und dass die Europäer sich in den 60er Jahren nicht entschieden haben, auch strategische Nuklearwaffen anzuschaffen. Und deswegen bleiben wir bei allem Protest in einer nuklearen Sphäre der USA oder Russlands. Und da, glaube ich, sind wir lieber bei der USA. Es wird in 10 Jahren eine dritte Sphäre geben, nämlich mit China. Deswegen ja auch der Griff nach Grönland, weil die Amerikaner sich darauf vorbereiten wollen. Und die Frage, welche Schlussfolgerungen ziehen wir da draus? Nuklear können wir nicht mithalten. Man müsste aber jetzt Überlegungen in diese Richtung gehen, dass man das vielleicht in den letzten 30 Jahren hat. Und wir müssten stärker werden, wir müssten unsere Rüstung integrieren und so weiter. Denn diese Vorschläge liegen auf dem Tisch. Und dann kann man nur sagen, entscheidend ist die Tat. Da bin ich ganz bei Herrn Röttgen. Und ich frage immer, ich bin ja in 1000 Podien sind wir alle. Da wird das Problem beschrieben. Und ich sage dann immer zur Politik, erklärt mir wie.
Ihr seid die Politiker. Erklärt mir wie. Und dann verläuft das Gespräch in der Regel im
Sande. Erklärt mir was wie.
Wie wollt ihr vorankommen? Wie wollt ihr vorankommen? Wie wollt ihr die Mittelmächte, was sie eben sagen, wie wollt ihr es konkret machen? Weil eine Rede zu halten ist ja eine einfache Sache. Aber dann zu sagen, die Europäer sind kompliziert. Und wenn die Deutschen zum Beispiel 150 Milliarden in Rüstung investieren, dann sagen die Franzosen natürlich, naja, also das finden wir auch nicht so lustig, weil dann verschieben sich ja die Gewichte.
Aber es findet statt.
Es findet statt, trotzdem findet es statt, aber Sie sehen hinter den Kulissen, nicht öffentlich, wie es knirscht. Und das voranzubringen, ist eine große Herausforderung. Europa ist das immer auch gelungen. Wir haben Schritte der europäischen Integration in der Geschichte gehabt und wir brauchen die charismatischen Führungspersönlichkeiten, die das auch durchdrücken.
Aber das heißt, ein Teil von Europa ist es gar nicht recht, dass Deutschland mehr aufrüstet?
Also, sie haben eine Rivalität zwischen Frankreich und Deutschland, die wird nicht auf offener Bühne ausgetragen, aber die haben sie natürlich hinter den Kulissen. Und wenn die Balten zu uns sagen, die nordischen Staaten, Deutschland muss führen, und sie sagen mal, was sagen denn die Franzosen, dann sagen sie, um Gottes Willen, also Partnership in Leadership vielleicht, aber eigentlich sind wir doch die Führungsmacht. Und Frankreich hat nicht verstanden, dass Napoleon tot ist, sage ich mal salopp. Und da ist einfach eine andere Geschichte, ein anderes Narrativ, und da sind wir sehr anders. Und wir müssen aber in dieser Lage leben, da stimme ich Ihnen allen zu. Wir brauchen jetzt Führungspersönlichkeiten, die uns sagen, wie überwinden wir das? Und vielleicht auch mit kleineren Koalitionen. Also in der Ukraine-Politik machen die Deutschen mit den nordischen Staaten, mit den baltischen Staaten, mit den Niederlanden ja viel. Und das ist auch ein Bevölkerungsraum, der fast so groß ist wie der von Russland.
Gut, aber wir fragen uns natürlich wirklich, wie das geht, wenn wir uns allein dieses Konkurrenzverhältnis zwischen Frankreich und Deutschland ansehen und zum Beispiel dieses gemeinsame Beschaffungsprojekt des Kampfjets, des deutsch-französischen, das total in die Hose gegangen ist, weil die sich nur gestritten haben über die Kompetenzen. Wie soll denn das funktionieren, ein großes europäisches Projekt zu schaffen, rein verteidigungspolitisch?
Also Frankreich und Deutschland haben diverse Industrieprojekte auf den Weg gebracht, die im Moment keine Erfolge zeitigen. Aber was meiner Ansicht nach geschehen muss, sind Industriekooperationen, die von der Industrie kommen, nicht von der Politik. Wir brauchen viel bessere Bedingungen im europäischen Binnenmarkt für die Rüstungsindustrie, aber auch für die Finanzierung von innovativen Unternehmen, von technologischen Unternehmen, digitalen Unternehmen, weil wir im Moment sehr abhängig sind von Importen aus den USA, aus anderen Staaten, und wir als Europäer die Grundlage einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft erstmal schaffen müssen. Bei der Rüstungsindustrie ist es besonders schwierig, weil in diesem Thema natürlich nationale Souveränitätsgedanken und auch oft Staatsbeteiligung an Unternehmen eine noch größere Rolle spielen als in anderen Bereichen. Mhm. Aber aus meiner Sicht muss Europa im Moment ja diese Projekte voranbringen. Aber ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Frage, ob diese Rede in Davos wirklich nur eine Rede war und einfach war zu halten. Ich sehe das nicht so. Herr Carney hat eine Rede gehalten, die ihm sofort wieder Druck aus den USA eingebracht hat. Und das kann einen hohen Preis für ihn haben. Und es war kein Europäer, es war auch keine Rede über Europa. Aber was er gesagt hat, war, wir müssen uns öffnen für Partnerschaften in der Welt. Und natürlich kann er die Lösung nicht in Davos auf dem Podium bringen. Aber die Einladung auszusprechen in einer Situation, wo die USA gerade versuchen, ein alternatives Modell zur UN aufzusetzen, wo sie Eintrittsgelder von 1 Milliarde Euro von Staaten abverlangen und sagen, wir machen hier mal was
ganz Neues. Mit überschaubarem Erfolg.
So, genau. Aber und nur mit, also ich sag mal so, Gleichgesinnten. Etwas entgegenzustellen, das dürfen wir nicht unterschätzen, welche Bedeutung das hat.
Wir einen Politiker am Tisch haben, welche Länder könnten denn kooperationsfähig für uns sein? Also wir sind ja nicht mehr nur in Demokratien unterwegs. Also die wertegeleitete Außenpolitik findet da nicht mehr statt.
Also es sind die zwei Themen. Ja. Fangen wir mal bei dem. Das findet ja statt. Mhm. Es findet statt. Also Japan ist zum Beispiel extrem bedeutsam. Mhm. Übrigens ist Japan, obwohl es auf der anderen Seite der Welt liegt, ein ganz verlässlicher, großer Unterstützer der Ukraine. Japan hat im Grunde spiegelbildliche Lage mit der Dominanz und dem Dominanzstreben von China. Also ist Japan ein ganz großer Partner. Indien ist ein starker Partner. Natürlich ist Kanada ein starker Partner.
Das Freihandelsabkommen.
Ja, natürlich, Handelsabkommen. Darum war das im Europäischen Parlament eine Pleite, dass es dem EuGH noch mal nach 26 Jahren zur Prüfung vorgelegt worden ist. Aber trotzdem, es wird jetzt vorläufig in Kraft gesetzt und dann kommt es auch. Also das geschieht ja. Und das ist auch wichtig und das müssen wir auch machen. Mhm. Und parallel, glaube ich, müssen wir zwei Dinge tun. Das eine ist wirklich Tempo, Tempo, Tempo. Da bin ich wirklich auch dagegen zu sagen, wir sind doch schon so gut. Es geht in die richtige Richtung, aber sowohl bei dem Thema Aufrüstung wie bei dem Thema Wettbewerbsfähigkeit. Das sind übrigens die beiden Themen. Ja. Es gab kein Gespräch jetzt in Washington von ganz unterschiedlicher Seite, wo nicht über diese beiden Punkte gesprochen worden sind. Und da können wir uns unser Tempo, unsere Langsamkeit nicht mehr leisten. Und das, da müssen wir wirklich ganz anders vorangehen. Und in dem Bereich, und da gehört es oder ist ein wichtiger Punkt, dass wir beides miteinander verbinden. Wir geben jetzt in Deutschland, und das wird so weitergehen, ich habe den Amerikanern gesagt, in 5, 6 Jahren werden wir euch noch viel mehr Wettbewerb machen in diesem Industriesektor Verteidigungsprodukte. Den müssen wir verbinden mit einer Innovationsstrategie. Wir werden wahrscheinlich kaum jemals mehr so viel Geld, öffentliches Geld, ausgeben. Das können wir jetzt nicht nur, dürfen wir nicht nur einfach sozusagen für... Passiert doch. Aber was noch nicht passiert ist, dass wir das mit einer Technologie- und Innovationsstrategie verbinden. Wenn wir die beiden Punkte zusammenbringen, dann ist das ein wirkliches Potenzial. Und das wird auch einen Schub geben. Aber wir müssen es wirklich mit anderem Tempo machen. In Deutschland und in Europa. Denn ansonsten werden wir nicht mithalten können. Schon rein zeitlich. Wir hinken ja sowieso hinterher. Aber Xi ist ein Diktator, der Entscheidungen trifft. Trump trifft autoritäre Entscheidungen, hält sich an keine Regel mehr. Also müssen die Europäer aus diesem Langsam-Modus herauskommen. Das halte ich mit für das Wichtigste.
Wahrscheinlich sind wir auch deswegen ein bisschen langsam, weil wir noch dabei sind zu lernen, uns von den Amerikanern allein aus historischen Gründen zu emanzipieren. Und Frau Schwarzer hat auch gerade zu Recht gesagt, dass der Kanadier sehr viel furchtloser mit Amerika umgeht, obwohl der jetzt schon wieder 100% Zölle um den Hals, zumindest als Drohung. Ja, genau. Und das würde mich noch mal interessieren, was Sie unseren Politikern raten im Umgang mit Leuten wie Donald Trump. Und ich würde Ihnen gern vorspielen, wie der NATO-Generalsekretär Rutte sich entschieden hat, mit Donald Trump umzugehen. Er hat nämlich, man kann es nicht anders sagen, mit seiner unterwürfigen Art zumindest geschafft, ihm diesen Döl in der den Deal in der Grönlandfrage abzuringen. Hören wir mal rein.
Man kann Donald Trump immer beim Wort nehmen. Deshalb denke ich, dass wir sehr froh sein können, ihn zu haben. Ich lobe ihn für seine Führung. Er ist der Anführer der freien Welt. Und er tut das, was ich mir von einem Anführer der freien Welt wünsche.
Also, Herr Röttgen, kriechen, bis wir uns leisten können, aufzustehen oder gleich gerade machen und sagen, du kannst uns machen? Was raten Sie?
Der NATO-Generalsekretär könnte jetzt drastisch werden.
So schwache Position.
Ja, eben. Das ist,
da steht kein Land dahinter.
Das ist eine schwierige Rolle, die er jetzt wahrnehmen muss, würde ich sagen. Aber ich glaube, ich fand es richtig, die europäische Politik Trump so nah an europäischen Interessen im europäischen Boot zu halten wie nur möglich. Aber wir müssen sehen, dass das jetzt auch durch Grönland, dass das an seine Grenzen gekommen ist. Und was Trump, glaube ich, überhaupt nicht respektiert und honoriert, ist Schwäche und Schwächlinge. Und darum ist Selbstbewusstsein wichtig. Aber wir müssen natürlich auch das Selbstbewusstsein mit Können unterlegen. Und dafür ist Verteidigung wichtig, dafür ist Wirtschaft wichtig.
Das bringt ja offenbar nichts, Donald Trump nur Geschenke mitzubringen.
Das bringt nichts. Darf ich mal einen Punkt sagen, weil gesagt wird, dass jetzt der Rot, was aus meiner Sicht Trump zum Einlenken gebracht hat, sind 4 Punkte. Erstens, die Märkte, die Kapitalmärkte, die negativ, signifikant auf die Grönland-Eskapaden reagiert haben. Zweitens, die Umfragen, die katastrophal waren. 14% dafür, also 4/5 dagegen. Drittens, keinerlei Unterstützung im Kongress. Und man sollte das nicht unterschätzen. Das ist eine wichtige Bedeutung. Und viertens, wurde schon erwähnt, die Europäer, die sich an dieser Stelle nicht gekuscht haben, sondern gesagt haben, wir wollen das nicht, auch mit Maß reagiert haben, wir wollen keinen Handelskrieg. Aber wenn du ihn willst, diesen Konflikt, dann sind wir bereit, ihn zu führen. Und hier sind die Instrumente, hier ist das, was wir tun können.
Also mehr Folterwerkzeuge rausholen, Frau Schwarzer. Dazu gehört auch beispielsweise ein Boykott der Fußballweltmeisterschaft.
Das kann auch mit ins Portfolio gehören. Ich würde übrigens sagen, dass die Märkte auch deshalb so reagiert haben, weil der wirtschaftliche Preis für Donald Trump immer absehbar höher wurde. Weil die Europäer so klar gesagt haben, wir können eine Linie ziehen.
Ja, stimmt.
Und wir haben bereits vorbereitet, was wir auch den USA entgegensetzen können. Und dann haben die Märkte reagiert. Das heißt, also, das gehört beides zusammen.
Das mit der die Fußballfrage, das würde ihn natürlich an einem sehr wunden Punkt treffen, nämlich das ist seine Selbstdarstellung. Ja? Also die Weltmeisterschaft in den USA ist sein großer Moment und wenn das so weit kommen würde, dass Staaten einen Grund haben zu boykottieren, würde ihn das sicherlich treffen. Aber im Moment sind wir ja wieder in der Deeskalationsphase. Ich wollte noch einen Punkt sagen zur Frage, wie tritt man dem gegenüber? Was die Europäer im Moment einigermaßen geschickt machen, ist wirklich so ein Spiel mit verteilten Rollen. Also der NATO-Generalsekretär macht quasi einen Kniefall. Andere Europäer treten sehr stark auf, drohen oder kommen einfach nur selbstbewusst bei ihm an, versuchen mit ihm persönliche Beziehungen aufzubauen. Und ich glaube, es ist dieses Wechselspiel. Und das läuft unter seiner zweiten Präsidentschaft anders als unter der ersten. Da hat er andere beste Freunde, damals war es Emmanuel Macron. Der kann im Moment bei ihm nicht besonders gut landen, aber andere sind in die Rolle getreten. Und deshalb ist die Zusammenarbeit der Europäer auch so wichtig, weil bei Donald Trump geht es ja nicht um ein rationales Verhältnis. Es geht um das Bedienen von Erwartungen, von Momenten, von Eskalationen. Eskalationsstufen und das machen die Europäer im Moment, finde ich, ganz gut.
Aber weil, möchte ich gerne noch mal fragen, weil das ja ernsthaft diskutiert wird, der Vizepräsident vom DFB zum Beispiel, kann sich da schon vorstellen, die Fußball-WM zu boykottieren. Macht das Sinn?
Na, wir haben in der Geschichte ja immer wieder solche Fälle auch gehabt, von Olympia-Boykott und anderen Sachen. Man muss sich das sehr gut überlegen, weil das ja genau das Spiel ist, was Frau Schwarzer beschrieben hat. Wir sind von den USA abhängig in bestimmten Dingen, es gibt aber eine Grenze. Und das kann auch wieder kontraproduktiv sein. Wenn dann wir dann in Zollkriege kommen oder in der militärischen Sache wieder, wer kann dann auf einmal die Intelligence, die Nachrichtendienstversorgung abschalten, alles Mögliche kann Trump machen. Also das ist ein Ritt auf der Rasierklinge, welche Mittel ich ansetze. Aber ich finde es gut, dass es auch mal diskutiert wird, dass man das auch sagen kann. Und wenn die Europäer nicht mitspielen, kannst du eigentlich deine WM vergessen. Und wir können auch dazu greifen. Und ich glaube, das ist dieses... Was auch Zelensky gesagt hat, die Europäer müssen aufrecht gehen, die müssen erwachsen werden. Wir sind ein Kontinent von 500 Millionen Leuten und es muss auch zu viel ist zu viel. Mhm. Und wir sind in noch einer Abhängigkeit, das ist schon völlig klar, aber es muss Grenzen geben. Das fand ich auch gut an der Grönland-Geschichte, dass man endlich mal eine Grenze gesehen hat. Dass man endlich mal gesehen hat, bis hier noch nicht weiter. Mhm. Und wenn es einen Zollkrieg gibt, dann führen wir den. Und das ist, glaube ich, eine Linie. Wir müssen auch sagen, also bei aller Abhängigkeit, alles kann man dann mit Europa auch nicht machen.
Eine Grenze gibt es zum Beispiel dort, wo wir uns ständig darüber beschweren, dass wir nicht mit am Tisch sitzen, wenn jetzt gerade wieder verhandelt wird. Es sind ja noch keine Verhandlungen, sondern es sind Vorgespräche für etwaige Waffenstillstandsverhandlungen in Abu Dhabi. Wir haben mit Vassili Golot darüber gesprochen. Wenn wir Europäer mehr Einfluss haben wollen, Herr Röttgen, wie sinnvoll wäre es dann möglicherweise doch mal, dass auch europäische, deutsche Politiker die Kanäle in den Kreml wieder öffnen?
Aus meiner Sicht ist das deshalb nicht sinnvoll, weil es auf der Illusion beruhte, dass durch Gespräche mit Putin irgendetwas zu erreichen wäre. Wenn ich die Einschätzung hätte, da wäre was zu erreichen. Da würde ich nicht sagen, der hat hunderttausende Menschen auf dem Gewissen oder sonst was. Wenn was zu erreichen wäre, dann würde ich sagen, ja, dann muss man das machen. Aber ich bin ganz, ganz sicher, was auch meine Analyse, dass Putin diesen Krieg will. Und dass er glaubt, auf der Siegesstraße zu sein. Und dass er in den letzten Wochen und sogar Monaten aus seiner Sicht sein Glück gar nicht fassen kann. Er kriegt ja vom amerikanischen Präsidenten permanent Geschenke. Ja. Also wenn Ihre Eingangsfrage war, gibt es die NATO noch oder funktioniert die NATO noch? Ich meine, das hat Putin niemals geschafft, dass diese Frage überhaupt aufgeworfen werden kann. Das, was an Spaltung da ist, an Spannungen da ist. Jetzt die Grönland-Frage mit einem wirklich super, super loyalen NATO-Partner Dänemark und so weiter. Und darum glaube ich jetzt die Brutalität der Angriffe, die stattfinden. Darum glaube ich, dass er weiter sich bestärkt geradezu fühlt, mit dem Mittel seiner Wahl, Krieg, seine historische Mission zu erfüllen. Und es kommt inzwischen noch etwas hinzu, was fast noch besorgniserregender ist. Inzwischen gibt es beachtliche Analysen. Der finnische Staatspräsident ist zum Beispiel, trägt sie zum Beispiel vor, und ich glaube, halte das für sehr plausibel, die Frage stellen, ist Putin eigentlich inzwischen ökonomisch und auch politisch noch in der Lage,
Frieden umzustellen.
Frieden, den Krieg einzustellen. Er hat seine Wirtschaft total ruiniert. Mhm. Er hat Inflation zweistellig. Er hat Zinsen zweistellig. Er ist in Abhängigkeit von China. Seine Ölgeschäfte funktionieren. Also kann er überhaupt noch 1 Million Soldaten, die jetzt im Feld stehen, irgendwie als arbeitslose, traumatisierte Menschen zurückgewinnen? Und wie will er eigentlich wieder in Fahrt kommen? Ist nicht der Krieg das, was ihn umfassend politisch, militärisch, aber eben auch innenpolitisch, machtpolitisch, was er braucht.
Und Frau Schwarzer, kann man es auch andersrum denken, dass vielleicht die beiden amerikanischen Geschäftsleute, die gerade verhandeln, einen Hebel finden, Putin aus seiner wirtschaftlichen Misere herauszuhelfen und das ein Ausweg wäre, zu sagen, jetzt lässt er sich eben doch auf Gespräche ein?
Also erstmal würde ich gerne den Punkt von Norbert Röttgen aufgreifen. Die russische Wirtschaft ist sehr überdreht im Moment als Kriegswirtschaft. Und viele der Daten, die wir sehen von der Inflationsrate, über die Frage, wo da überhaupt noch womit investiert werden kann, Staatsverschuldung und so weiter, läuft die auch bald hohl. Und das ist eben ganz wichtig für uns im Kopf zu behalten, denn oft wird über den Krieg gesprochen und es wird immer gesagt, die Zeit spielt für Putin. Das ist aber nicht unbedingt richtig. Die Zeit spielt gegen Putin. Und deshalb ist in den Verhandlungen so wichtig, aus meiner Sicht, nicht, dass man jetzt einen parallelen Track aufmacht, sondern dass man möglichst konzertiert die Europäer mit an den Tisch bringt und mit den Amerikanern zusammen Putin verständlich macht, dass man alles dafür tun wird, dass der Preis dieses Krieges für ihn noch höher wird. Und das ist eben nicht nur die Frage von militärischer Unterstützung für die Ukraine, sondern auch die Frage, was können wir bei der Sanktionsdurchsetzung noch besser tun? Wie können wir mit einzelnen Staaten, die faktisch ihn unterstützen, indem sie beispielsweise russisches Rohöl kaufen? Wie kann man mit denen noch mal reden? Indien wäre da so ein Kandidat. Also im Prinzip zu gucken, wie kann man Russland auch von innen stärker schwächen, damit dieser Krieg irgendwann nicht mehr für ihn tragbar ist. Und erst dann wird er bereit sein, eine Verhandlungslösung einzugehen. Und ich denke, wenn man sich Analysen anschaut, wie die russische Wirtschaft gerade dasteht, dass es möglicherweise schon weiter fortgeschritten ist, als wir das oft denken. Weil wir schauen immer auf den Druck, den Russland ausübt, auf die Zerstörung, die es über die Ukraine bringt, auf die hybriden Angriffe, die wir in unserem Land sehen. Und damit nehmen wir ein starkes Russland wahr. Mhm. Aber was dahinter liegt, ist möglicherweise schon viel angeknackster als das, was wir gerade sehen.
Und das heißt aber, der Krieg wird noch lange andauern, weil die Sanktionen müssen weiterwirken, weil wir müssen militärisch weiter unterstützen. Wie kann denn das weitergehen, Herr Neitzel?
Das wissen wir nicht, aber Putin kann sicherlich diesen Krieg 2-3 Jahre weiterführen. Und wir werden auch die ukrainischen Angriffe auf die russischen Ölanlagen werden das nicht entscheidend schwächen. Und entscheidend ist ja, dass Putin offenbar eine Mission hat. Und wie weit lässt er sich von wirtschaftlichen Argumenten, Schwierigkeiten, die er hat, treiben, um von dieser Mission abzulassen? Da schauen wir nicht rein. Aber wir müssen uns auch immer auf einen Worst Case vorbereiten. Wir müssen versuchen, das zu tun, was zu tun ist, die Ukraine weiter unterstützen. Und wir müssten wesentlich mehr investieren als Europäer. Da hat ja Herr Röttgen auch schon oft in diese Richtung gesprochen. Ich kann das nur unterstützen. Und welche Wirkung das auf Putin hat, können wir nicht voraussehen.
Nebenbei kauft uns die Ukraine Zeit, denn wir haben eben über den Zeitfaktor gesprochen. Wir sind noch nicht so weit. Und also was unsere Interessen anbelangt. Die Ukraine, meine ich kein bisschen zynisch, die Ukraine, indem sie sich verteidigt, kauft sie den Europäern Zeit,
verteidigungsfähig zu werden. Aber wir müssen natürlich diese Zeit auch nutzen, um richtige Reformen mal umzusetzen.
Schon aus diesem moralischen Argument, denn dieses Zeitkaufen kostet jeden Tag Menschen.
Wir müssen da größer denken, um Signale zu setzen, schneller voranzukommen. Und das haben wir bisher einfach nicht getan.
Das stimmt.
Ich würde gerne noch eine Schlussfrage stellen, weil Sie sind gewissermaßen berühmt geworden mit einem Zitat, das ich gerne noch mal hinterfragen würde. Sie haben zumindest Aufsehen damit gesorgt, dass Sie vergangenes Jahr gesagt haben, wir würden im vergangenen Sommer den letzten Sommer in Frieden erleben. Inzwischen sind Sie da nicht mehr so sicher. Was ist das?
Ich bin ein bisschen optimistischer, weil, das habe ich gesagt, nach der Vance-Rede, nach dem Oval Office-Event von Zelensky, und wir alle große Angst hatten, überlebt die NATO noch? Also noch ist sie da, bei allen Problemen, bei der Aushöhlung durch Trump, aber noch gibt es sie, noch haben wir die Atomwaffen hier. Und wir haben eben die 3,5% investiert. Die Europäer haben auch Dinge gemacht. Und die Ukraine gibt es auch noch. Da war ich mir im März letzten Jahres nicht ganz so sicher. Aber wir sind nicht über dem Berg. Um das ganz deutlich zu sagen, wir sind nicht über dem Berg. Es kann immer noch zu einem Krieg kommen. Mit Russland übrigens auch vor 2029 ist eine politische Zahl. Also wir sind nicht über dem Berg. Und mein Appell an die Politik ist, denkt über eure Besoldungsgruppe. Denkt über das System hinaus. Wenn ihr immer nur versucht, im System zu denken, werdet ihr scheitern.
Ich wollte in irgendeiner Weise optimistisch enden, aber das ist bei diesem Thema schlicht möglich. Also gehe ich direkt zu Jesse Wellmann und den Tagesthemen. Was habt ihr vor?
Wir schauen nach Minneapolis, wo Trauer und Entsetzen groß sind, nachdem gestern ein Mann bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde erschossen wurde. Was folgt aus dieser Tat? Darüber gleich mehr in den Tagesthemen.
Danke, Jesse. Danke in die Runde für die Diskussion und die Erkenntnisse. Danke an Sie für Ihr Interesse und Ihnen zu Hause natürlich auch. Bis zum kommenden Sonntag. Wiedersehen.